Deutschlandfunk Kultur Interview.
Stellen Sie sich vor, Sie werden 25 Jahre alt und bekommen zu diesem Geburtstag 120.000 Euro. Einfach so, ohne weitere Bedingungen, wie jeder andere in dem Alter allerdings auch. Das ist ein Vorschlag des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty, über den seit einigen Tagen schon heftig diskutiert wird. Aber es ist nur ein sehr kleiner Teil seines neuen Buches Kapital und Ideologie, das jetzt auch auf Deutsch erscheint. Und mit Professor Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin, wollen wir deshalb auch bewusst keineswegs nur darüber reden. Schönen guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Eine der Grundthesen von Piketty steckt ja nun schon im Titel des Buches. Er kommt darauf auch immer wieder zurück. Für ihn ist der Kapitalismus kein Wirtschaftssystem, sondern eine Ideologie. Und im Mittelpunkt dieser Ideologie steht die Heiligsprechung des Privateigentums. So formuliert er das selber. Können Sie damit was anfangen?
Ja, natürlich ist das richtig. Unser Kapitalismus oder unsere Marktwirtschaft beruht ja auf die Idee, dass das Individuum eine sehr starke Rolle spielt, dass jeder Einzelne auch das Recht hat, Vermögen anzueignen, das für sich zu nutzen. Und das ist schon ja der Schlüssel auch für unsere soziale Marktwirtschaft. Und das verteufelt er in gewisser Weise. Er sagt, an diesem Recht, Privateigentum anzueignen und so viel man das ist das zentrale Problem für ihn. Das ist die Ursache für die Ungleichheit und letztlich der Schlüssel des Übels. Und deshalb muss man das grundlegend verändern. Und deshalb will er einen Systemwandel. Er sagt also nicht, ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir da kleinere Änderungen machen, sondern sehr radikal. Wir brauchen eine Art von Sozialismus. Wir müssen das grundlegend verändern. Und ja, das ist der Kern und natürlich auch der Kern des Widerspruchs vieler, auch von mir. Aber diese Idee, was soll man mit Privateigentum machen, wie soll man mit diesen Rechten umgehen, das ist letztlich das zentrale Thema.
Wobei man gerecht bleiben muss. Er will ja nicht wie zum Teil, nicht nur zum Teil im real existierenden Sozialismus des 20. Jahrhunderts Privateigentum komplett abschaffen. Er möchte nur ja im wahrsten Sinne des Wortes umverteilen. Und wenn wir uns angucken, wie sich das auch in Deutschland anderswo entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ein immer größerer Teil des privaten Vermögens ist in den Händen immer weniger Menschen. Das scheint mir aber doch ein gewisser Handlungsbedarf tatsächlich gegeben. Da hat er doch recht.
Da hat er absolut recht. Nur ich glaube, man muss genau überlegen, dass jemand viel Privatvermögen hat, ist ja nicht per se schlecht, sondern die Frage ist, was macht der Mensch damit? Und in Deutschland haben wir ungewöhnlich viel Privatvermögen in der Hand von Familienunternehmen. Also häufig mittelständische Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, die häufig viele gute Jobs schaffen, mit einer klaren Perspektive langfristig, die eben nicht wie börsengeführte Unternehmen irgendwie kurzfristig agieren, sondern die dieses Vermögen im Sinne der Gesellschaft einsetzen. Das ist für mich der erste Punkt. Der zweite ist, das Problem ist doch nicht per se, dass einige wenige viel haben, sondern für mich ist das viel größere Problem, dass 40% der Deutschen praktisch überhaupt kein Vermögen haben, kein Erspartes haben. Und das ist das Kernproblem, dass diese Menschen nichts haben, wenn sie jetzt eine Familieneltern sind, wenn sie was für ihre Kinder brauchen, eine neue Anschaffung brauchen, dass sie keine Absicherung haben, sondern immer vom Staat abhängig sind. Und nur über Umverteilung werden sie das Problem nicht lösen. Ich glaube, das ist für mich der Kern und auch die Schwäche des Buches.
Aber wenn wir jetzt mal gucken, also diese 120.000 Euro zum 25. Geburtstag sind jetzt schon in den Schlagzeilen, auch in Deutschland. Aber wenn wir uns mal gucken, das ist ja eine ganze Konstruktion, die er uns da schildert in diesem Zusammenhang. Und er sagt, 120.000 ist eine Beispielrechnung. Aber er möchte ja eigentlich 3 bis 4 Dinge tun, um auch dieses Geld zum Beispiel dafür zu haben. Er möchte die Einkommensteuer, den Spitzensteuersatz drastisch erhöhen. Er möchte zusätzlich eine Vermögens- und eine Besitzsteuer. Und dann will er natürlich auch noch an der Erbschaftssteuer schrauben. Und er rechnet ja zumindest vor, dass damals sowas möglich wäre. Und diese 120.000 für nichts und wieder nichts am 25. Geburtstag klingen erstmal merkwürdig. Das war auch in meinen Ohren so. Aber es wäre doch ein Schritt zur Gerechtigkeit, den eigentlich Erben ist da eigentlich immer ungerecht.
Nein, Erben ist nicht ungerecht. Es ist für alle, die erben, ist das eine wundervolle Sache. Denn die Idee, die ich mit ihm teile, ist, es ist ganz wichtig, dass man früh im Leben auch die Freiheit, die Möglichkeit bekommt, auch mal ein Risiko einzugehen, sich selbstständig zu machen, sich vielleicht ja eine Wohnung zu kaufen oder zumindest zu erwerben, also eine gewisse Unabhängigkeit zu erwerben. Also die Idee, die teile ich voll und ganz, dass Erben ist etwas Wunderbares. Es ist einfach so, dass in Deutschland nur knapp ein Drittel oder ein bisschen mehr als ein Drittel etwas erben, die Mehrheit also nicht. Und die, die nichts erben, sind meistens die, die aus Elternhäusern kommen, die eben bildungsfern sind, die selber nicht so viel an Bildung und Möglichkeiten mitbekommen haben. Also Erbschaften erhöhen nochmal die Ungleichheit. Nur anstelle von die Erbschaften zu bekämpfen, zu sagen, es ist ungerecht, sollte man eher allen sagen, ihr kriegt alle ein Erbe, hier habt ihr es, 120.000 Euro, bitte macht was Sinnvolles draus. Das ist euer Start ins Leben, neben der guten Ausbildung hoffentlich. Also die Idee teile ich, ich würde es wahrscheinlich begrenzen. Wir haben das bei uns mal Lebenschancenerbe genannt, also wir hatten vor einigen Jahren schon ähnliche Vorschläge hier gemacht. Prinzipiell halte ich das für eine gute Sache. Etwas erben, das ist, gibt Menschen eine Chance.
Ja, aber die Frage ist immer noch, wo es herkommt. Und es klang ja doch jetzt so, Herr Fratscher, als ob Sie aber von dieser Idee, mindestens zwei neue Steuern einzuführen und mindestens eine drastisch zu erhöhen, aber nun nicht so viel halten.
Man muss bei allen Maßnahmen der Umverteilung, auch Steuern, immer überlegen, wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus. Und der Grund, weshalb wir viel Wohlstand in Deutschland haben, ist auch, weil Menschen Risiken eingehen, ein Unternehmen gründen, auch mal scheitern, aber das dann immer weiter versuchen. Und man darf hier nicht Unternehmen Schaden zufügen, sondern man muss deshalb mit Maß besteuern, dass man eben nicht Innovation und Menschen entmutigt, dass sie sich wirtschaftlich aktiv sind. Deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch, aber ich teile mit Piketty, dass wir natürlich vor allem in Deutschland ein Steuersystem haben, das Arbeit ungewöhnlich stark besteuert und Vermögen ungewöhnlich gering besteuert. Es gibt fast kein Land, das Vermögen so gering besteuert und Arbeitseinkommen so stark besteuert wie Deutschland. Und das macht ökonomisch auch überhaupt keinen Sinn, denn sie wollen, dass Arbeit sich lohnt. Also ich wäre bei Piketty zu sagen, wir brauchen ein Steuersystem, das bessere ökonomische Anreize setzt. Da, wo ich ihm widersprechen würde, wir müssen aufpassen, dass wir mit einem Steuersystem eben nicht wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kaputt machen und damit letztlich den Kuchen kleiner machen, also den Wohlstand, den es zu verteilen gibt, kleiner machen.
Aber dieses Gegenargument, das natürlich häufig kommt bei Umverteilungsvorschlägen über das Steuersystem, dem begegnet er ja. Er beschreibt ja ganz ausführlich, dass zu Zeiten, als ausgerechnet in Ländern wie Großbritannien und den USA es Spitzensteuersätze von bis zu 80% gab und dazu noch eine Vermögens- und Besitzsteuer, dass ausgerechnet in diesen Zeiten damals, also Ende des 19. bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts, dass zu dieser Zeit das Wirtschaftswachstum in den beiden genannten Ländern extrem hoch war. Woraus man jetzt nicht schließen kann, das Wirtschaftswachstum ist hoch, wenn die Steuern hoch sind, aber man kann doch daraus zumindest schließen, dass hohe Steuern das Wirtschaftswachstum nicht unbedingt hemmen müssen.
Das ist richtig. Höhere Steuern müssen das nicht unbedingt tun, aber wir leben natürlich heute in einer komplett anderen Welt als vor 60, 70 Jahren, nämlich in einer globalen Welt. Und es gibt sowas wie einen Steuerwettbewerb. Die Unternehmen gehen dorthin, wo die Steuern am niedrigsten sind. Das ist leider zum Leidwesen Deutschlands manchmal dann eher Irland oder manche Insel in der Karibik oder auch Luxemburg oder Niederlande, dort, wo die Steuern deutlich niedriger sind. Also man darf nicht blind sein gegenüber der heutigen Realität. Und die heutige Realität ist anders. Erstmal die Globalisierung und dann der technologische Wandel, also dass sie Dinge sehr leicht international, global in jedem Winkel der Welt verkaufen können. Und das bedeutet, sie müssen im Steuersystem sich auch mit ihren Nachbarn koordinieren. Das ist jetzt kein Argument per se gegen höhere Steuern, aber wenn man es erfolgreich machen will, dann kann man den Kopf nicht in den Sand stecken und die Augen vor dieser Realität verschließen, sondern muss sich dem dann auch stellen. Deshalb braucht man schon Maß und Mitte, auch im Steuersystem. Aber klar ist, ja, man kann ein anderes Steuersystem gestalten. Und nochmals, Deutschland hat ein ungewöhnliches Steuersystem, in dem es Arbeitende sehr, sehr stark besteuert und Vermögen ungewöhnlich gering besteuert.
Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung des DIW in Berlin, über Kapital und Ideologie, das neue Buch von Thomas Piketty, das er übrigens selber, also Piketty, in dieser Woche noch in Deutschland vorstellen wird, gleich zweimal am Donnerstag in Berlin und am Freitag in Köln. Aber man weiß es natürlich im Moment nicht, ob die Veranstaltungen stattfinden. Also bevor Sie sich eventuell auf den Weg machen, rate ich Ihnen dringend, sich dann nochmal genau kurzfristig zu erkundigen. Professor Fratscher, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, Herr Kassel.